Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe-Info vom Mittwoch, dem 10. Juni. Heute mit den folgenden Themen. Gestern hat der Nationalrat mit eindeutiger Mehrheit einer Totalrevision des CO2-Gesetzes zugestimmt. Ob die Klimaziele damit tatsächlich erreicht werden, sei jedoch fraglich, bemängeln die jungen Grünen.
Ich denke, die Schweiz kann das Ziel trotz der Corona-Krise erreichen, trotz der wirtschaftlichen Einbußen, die wir jetzt machen müssen. Es geht einfach nicht nur mit diesem Gesetz.
Dann werfen wir einen Blick in die USA, wo Tag für Tag mehr Menschen gegen den strukturellen Rassismus im Land protestieren.
Den Entzug der finanziellen Mittel für die Polizei, also die Umschichtung von Geldern in das Sozial- und Bildungssystem, ist eine der zentralen Forderungen, die Black Lives Matter-Aktivisten seit Tagen stellen.
Eine Reportage aus den Straßen von New York. Und was haben der Berner Revolutionär Samuel Henzi, ein unvollendetes Drama von Gotthold Ephraim Lessing und der Sulgenbach gemeinsam? Sie alle spielen eine Rolle im neuen Buch «Henzi Sulgenbach» des Berner Schriftstellers Martin Bieri.
Was man vielleicht sagen kann, ist, dass ich selber aus dem Sulgenbach stamme. Also ich bin wenige hundert Meter vom Emschloch weg aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen. Und in gewisser Weise ist es dann auch eine Entdeckung meiner eigenen geografischen Herkunft.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Gisela Feutz.
Runder Tisch zur Zwischennutzung Schützenmatt. Gestern Abend kamen der Berner Stadtpräsident sowie Stadträtinnen und Stadträte zusammen, um über die Zukunft der Zwischennutzung Schützenmatt zu diskutieren. Im April hatten Stadtpräsident Alec von Graffenried und der Verein Platzkultur das vorzeitige Ende der Zwischennutzung auf der Schützenmatt bekannt gegeben. Die SP Bern will die Zwischennutzung aber nicht kampflos aufgeben und hat deswegen gestern Abend im Erlacherhof einen runden Tisch lanciert. Obwohl die Runde parteipolitisch bunt zusammengesetzt gewesen sei, sei die Diskussion konstruktiv verlaufen, so die Pressemitteilung der SP. Die Mehrheit der anwesenden Stadträtinnen habe sich für eine Weiterführung der Zwischennutzung ausgesprochen. Im August will die Runde erneut zusammenkommen. Black Lives Matter. Gestern wurde in den USA George Floyd zu Grabe getragen. Der Afroamerikaner Floyd war in einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden, was seitdem in den USA für Proteste sorgte. Und nicht nur in den USA. Weltweit zeigten sich gestern Menschen solidarisch. So gingen beispielsweise alleine in Genf über 10.000 Menschen auf die Straße, um gegen Gewalt und Rassismus zu demonstrieren. Das berichtet unter anderem SRF. Außerdem hören wir später in unserer Sendung eine Reportage unseres USA-Korrespondenten Max Bündel. Für nächsten Samstag ist auch in Bern eine Demonstration gegen Rassismus geplant. Diese ist bis anhin noch unbewilligt. Strengere Vorschriften stoppen deutsche Seenotretter. Wegen neuen Sicherheitsvorschriften, die vom Bundesverkehrsministerium erlassen wurden, müssen mehrere deutsche Seenotrettungsschiffe vorerst im Hafen bleiben. Das melden verschiedene internationale Medien. Bis anhin fielen Yachten und Kleinfahrzeuge in die Kategorie Sportboote. Diese mussten nicht die gleichen Sicherheitsauflagen erfüllen wie große Frachtschiffe. Nun hat das Bundesverkehrsministerium die Definition geändert. Neu handelt es sich bei Sportbooten um Wasserfahrzeuge, die ausschließlich zu Sport- und Erholungszwecken genutzt werden dürfen. Schiffe, die im Zusammenhang mit Umweltschutz, Seenotrettung oder Beobachtungsmissionen betrieben werden, können somit nicht mehr als Sportboote registriert werden. Neu müssen sie somit die Sicherheitsstandards von Frachtschiffen erfüllen, was einen weiteren Einsatz so gut wie verunmögliche. Verschiedene Hilfsorganisationen kritisieren die neue Regelung als unverhältnismäßig. Die deutsche Regierung verhindert damit die Rettung von geflüchteten Menschen im Mittelmeer. Damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es grau und trüb. Mehrheitlich bleibt es aber trocken bei 19 Grad. Der Freitag wird sonnig und warm bei rund 24 Grad, bevor dann am Samstag wieder Wolken aufziehen bei etwa 20 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es scheint, als könnten sich Umweltthemen im Parlament inzwischen deutlich besser durchsetzen. Anderthalb Jahre nach dem Totalabsturz des CO2-Gesetzes hat der Nationalrat einer Totalrevision gestern mit eindeutiger Mehrheit zugestimmt. Mit der Revision des CO2-Gesetzes sollte es grundsätzlich möglich sein, die schweizweiten Emissionen bis 2050 auf netto null zu reduzieren. Dennoch bleiben viele Details der Vorlage nach wie vor umstritten. So ist etwa noch unklar, ob das Fliegen teurer werden soll. Über solche Details debattiert der Nationalrat nun heute Mittwoch. So steht seit heute Vormittag bereits fest, dass der Benzinpreis um 12 Rappen pro Liter erhöht werden soll. Dennoch herrscht gegenüber der Detailberatung nach wie vor Skepsis. So kritisiert etwa die neue Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, Julia Küng, dass finanzwirtschaftliche Aspekte im neuen CO2-Gesetz quasi unberücksichtigt bleiben. Im Vorfeld dieser Sendung sprach ich mit ihr über diesen Kritikpunkt und wollte zunächst von ihr wissen, ob sie denn nicht zuversichtlich sei, dass dieses Mal ein griffigeres CO2-Gesetz zustande kommt.
Schwierig zu sagen. Also die Chancen stehen diesmal besser, dass überhaupt ein CO2-Gesetz zustande kommt, was schon mal die Grundlage für alles ist, was wir in Zukunft in der Klimapolitik erreichen können. Und es ist griffiger wie vor anderthalb Jahren, aber noch lange nicht genug.
Der Nationalrat wird nun die Details des CO2-Gesetzes noch diskutieren. Julia, können Sie etwas ausführen, um was für Details es hier noch geht?
Ja, es geht vor allem noch um sogenannte Einzelanträge. Da wird diskutiert, ob zum Beispiel bei der Autoflotte, ob da noch verschärfte Grenzwerte eingeführt werden sollen. Es wurde zum Beispiel heute Morgen auch diskutiert, ob man noch das Gesamtziel verschärfen möchte. Da haben wir einen Achtungserfolg erreicht. Es geht noch um kleine Änderungen, aber im Großen und Ganzen steht das Ganze schon. Und ich mache mir nicht mehr allzu große Hoffnungen, dass das noch viel weitgehender wird.
Ihnen von den Jungen Grünen gehen die aktuellen Forderungen, die im CO2-Gesetz verankert werden sollen, dennoch zu wenig weit, so vor allem in Bezug auf finanzwirtschaftliche Aspekte. Ihr habt deshalb heute auch vor der Berner Expo, wo derzeit die Session ausgetragen wird, eine Protestaktion durchgeführt. Julia Küng, ist es nicht etwas zu viel verlangt, jetzt noch mehr Forderungen aufzustellen, wo doch vieles darauf hindeutet, dass nun ein einigermaßen griffiges CO2-Gesetz zustande kommt?
Zu viel verlangt vielleicht, aber es ist auch einfach so, dass wir extrem wenig Zeit haben in der Klimapolitik, um noch auf den richtigen Weg zu kommen. Also eigentlich genau noch 9 Jahre und dann müssten wir das Ziel Netto Null erreicht haben. Deswegen ist das Ganze ein richtiger Schritt in die Richtung, aber auch nur ein kleiner Schritt. Und deswegen ist klar, dass wir nicht nur uns jetzt ewig lang auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern gerade jetzt schon vorwärts machen. Und der Finanzsektor wurde einfach in diesem CO2-Gesetz, in dieser Version, noch komplett ausgeklammert. Und das kann einfach nicht sein für eine ernsthaft gemeinte Klimapolitik.
Die Jungen Grünen sehen die Gründe für einen zu wenig effektiven Klimaschutz vor allem in der Finanzwirtschaft und bei den Banken. Heißt das, die Banken machen ihrer Ansicht nach zu wenig für das Erreichen der Klimaziele?
Genau, die Banken verteilen Kredite sowohl an umweltschädliche Industrien wie zum Beispiel die Ölindustrie. Sie legen aber auch ihr Geld sowie das Geld von Privatpersonen in Aktien und Fonds an, die wiederum auch in fossile Brennstoffe fließen. Und das kann nicht sein. Und die Zahlen zeigen, dass der Finanzplatz in der Schweiz im Moment auf eine Erderwärmung von 4 bis 6 Grad hinsteuert. Und was wir brauchen, ist 1,5 Grad. Und das geht da komplett in die falsche Richtung. Und ich glaube, der Finanzplatz ist auch der größte Einfluss, der die Schweiz auf die internationale Klimapolitik haben kann.
Das Ziel ist klar formuliert. Bis 2050 muss die Schweiz ihre Emissionen auf Netto Null reduziert haben, so wie es das Pariser Klimaabkommen vorschreibt. Wegen der Folgen der Corona-Krise ist jedoch ein Rückschritt bei der Flugticketabgabe oder bei der Benzinpreiserhöhung zu befürchten. Julia Küng, gehen Sie denn davon aus, dass die Schweiz ihr Ziel unter diesen Umständen gar nicht erreichen wird?
Ich denke, die Schweiz kann das Ziel trotz der Corona-Krise erreichen, trotz der wirtschaftlichen Einbußen, die wir jetzt machen müssen. Es geht einfach nicht nur mit diesem Gesetz. Es geht einfach nicht nur mit dem Minimum. Das ist klar, wir müssen mehr wollen, wir müssen weitergehen. Aber ich denke, die Corona-Krise kann hier durchaus auch einen positiven Effekt haben, in dem Sinne gesagt, dass wir sagen, gut, wir lernen daraus, wie wir mit einer Krise umgehen, wir lernen, was eine Krise bedeutet und wir gehen jetzt nicht einfach zum Normalzustand zurück, der ja eben sehr klimaschädlich war, sondern wir versuchen in diesem Rückgang zur Normalität gleich etwas für den Klimaschutz zu tun.
Das sagt Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz. Gleich erwartet uns hier im RAB-Info eine Reportage aus den Straßen New Yorks, wo die Proteste unter dem Motto Black Lives Matter derzeit immer grösser werden. Im Rahmen der aktuellen Proteste ist auch dieser Song hier entstanden. Das ist die sudanesisch-amerikanische Künstlerin und Songwriterin Dua Saleh aus Minneapolis mit Bodycast. County ain't all shit, they got bodies on the line. Lately I've been analyzing time. Y'all been dodging cameras like they're bullets of a crime. Lately all my rations turn to wine. Throwing back them bottles till our trauma's all alive. Lately I've been coughing up the rhymes. Throwing my little fingers like they hopping on my knife. Bitch, I never said it. Nah, I never said it. Nah, I never said it. Snitching your regret it. Switching up your setting. Stitch upon your lips, I know you ready. Bitch, I never said it. No, I never said it. No, I never said it. Snitching you'll regret it. Switching up the setting. Stitch upon my lips, you never ready. Ghost and Michelle, put your pen in a well. Till my body starts to swell. Ghost in a shell, put your pain into the well. Iron out your organs till your body starts to swell. Catch me in the morning, I be seething. Meet her on, I'm feeling. Fawning on them folk, I know they fiending. Funny you ain't seen it. Look across the porch, it's almost seen it. Fiber on my chest, it's orthopedic. Bitch, I never said it. No, I never said it. Nah, I never said it. Snitch, you might regret it. Switching up the setting. Stitch upon your lips, you know I read it. Bitch, I never said it. No, I never said it. No, I never said it. Snitch, you'll regret it. Switching up the settings, stitch upon your lips, I know you ready.
I know my rights. They cannot walk in my home. Because if this door was closed, they would have had to knock. Don't ever do that again. Thank you.
Rabe Info.
Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Jeden Tag scheinen in den USA mehr Menschen auf die Straße zu gehen. In sämtlichen Landesteilen finden Demonstrationen und Kundgebungen gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus statt. Die Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten hat für viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner das Fass zum Überlaufen gebracht. Black Lives Matter, so das Motto der Proteste. Doch die Forderungen der Demonstrierenden haben sich seit Beginn auch diversifiziert. Unter anderem wird der Ruf, der Polizei die finanziellen Mittel zu entziehen, immer lauter. Eine Reportage aus den Straßen von New York, produziert von unserem Korrespondenten Max Böhnl.
Black Lives Matter Demonstrationen haben sich von Minneapolis aus ins gesamte Land in alle 50 Bundesstaaten ausgebreitet. In über 600 Orte, große und auch sehr viele kleine. Es gab bisher rund 10.000 Festnahmen. Anfangs richteten die meisten Medien die Aufmerksamkeit auf brennende Polizeiautos und Plünderungen. Und das Weiße Haus behauptete, Antifa, wie Antifa hier genannt wird, sei für Gewalt und Chaos verantwortlich. Aber das verfängt nicht mehr so recht. Die Demonstrationen reißen nicht ab. Tausende halten sich auch heute noch Nacht für Nacht nicht an die Ausgangssperren, obwohl die Polizei immer wieder mit brutaler Gewalt gegen friedliche Demonstranten losgeht. Es handle sich um groß angelegte Polizeiriots, hieß es zu Recht im linken Magazin Jacobin. Mit der Zählerei komme niemand mehr hinterher. Es ist der sechste Tag gegen Polizeigewalt nach der Ermordung von George Floyd. Tag 6 heißt in New York ein Dutzend angekündigte Demonstrationen und Kundgebungen in allen 5 Stadtteilen. Die beiden Nächte davor waren in Manhattan und in Teilen der Bronx von Plünderern geprägt. Gut organisierte Gangs brachen im Windschatten der Protestdemos Dutzende von Luxusgeschäften, aber auch kleine Läden auf. Inzwischen ist die halbe Stadt im Erdgeschoss mit Sperrholz verbarrikadiert. Auch in der legendären Christopher Street im West Village, wo vor 51 Jahren die Cops die schwulen Kneipe Stonewall Inn gestürmt hatten. Die Aktion löste damals einen Aufstand aus, der 5 Tage und Nächte lang dauerte. Die Unterdrückten und Verprügelten nahmen nichts mehr hin. Es war der Auftakt für die Befreiungsbewegungen für Menschen aller Geschlechter und sexuellen Orientierungen. 51 Jahre später ist das Stonewall Inn auch heute wieder ein Mittelpunkt für radikale Proteste. Pride is a riot, heißt es auf einem Transparent über dem Eingang zum Stonewall. Daneben der Hashtag BLM für Black Lives Matter. Um 17 Uhr blockieren 2000 Menschen die Kreuzung vor dem Stonewall Inn. Eine Maske trägt jeder. Diszipliniert wird Abstand voneinander gehalten. Viele halten selbstgemalte Schilder hoch. Fuck NYPD heißt es, auf anderen Black Lives Matter. Auch die Forderung Defund the Police findet sich mehrmals wieder. Das ist neu. Den Entzug der finanziellen Mittel für die Polizei, also die Umschichtung von Geldern in das Sozial- und Bildungssystem, ist eine der zentralen Forderungen, die Black Lives Matter-Aktivisten seit Tagen stellen. Weit vorne ruft jemand die Namen der jüngsten afroamerikanischen Opfer aus der Transgender-Gemeinde und die Menge wiederholt sie. Nina Popp war eine schwarze Transgender-Frau. Sie wurde Anfang Mai im Bundesstaat Missouri erstochen. Tony McDade war ein schwarzer Transgender-Mann. Ende Mai traf ihn in Florida eine Polizeikugel tödlich. Die Umstände sind ungeklärt. Auch Alex Trenes, er ist 24, ruft die Namen mit. Er hält ein Schild mit der Forderung Defund the Police hoch. Er habe heute das erste Mal seit März wieder seine kleine Kellerbude verlassen, wegen Corona, sagt er. Unheimlich sei das, so nahe an so vielen Menschen. Seinen Job als Kellner habe er im März verloren und er lebe vom Ersparten. Noch 2 Monate seien für Miete und Lebensmittel drin. Dann sei Schluss. Sein Freund sei hustend, wahrscheinlich mit Coronavirus, Mitte April aus dem Keller ausgezogen und seitdem verschwunden. Er werde sich irgendwie nach San Francisco zu Freunden durchschlagen, sagt Alex, wenn New York so eine Wüste bleibt. Er wolle das Risiko, hier krank zu werden und dann ohne Versicherung und Job auf der Straße zu landen, nicht eingehen. Außerdem seien die Cops in San Francisco nicht so eklig wie in New York. And the cops are not as nasty there. Inzwischen sind die ersten Cops zu sehen, denn die Kundgebung geht zu Ende und formiert sich zu einer Demonstration Richtung Norden, nach Midtown Manhattan. Die meisten Cops stehen einigermaßen locker an einer Straßenseite und beobachten nur. Den Verkehr abzuriegeln brauchen sie nicht, denn die Avenues und Seitenstraßen werden in Manhattan seit Mitte März kaum mehr befahren. Mal sehen, wie weit wir kommen, sagt jemand. Ein Afroamerikaner mittleren Alters, schon leicht ergraut, steht am Rand. Nicht Teil der LGBTQ-Community, aber trotzdem dabei, wie er sagt, gegen das System der weißen Vormachtstellung. Die Ermordung von George Floyd habe bei ihm das Fass zum Überlaufen gebracht. Und bei vielen anderen auch, sagt er. Das erklärt die Heftigkeit und Unbeirrbarkeit, mit der Hunderttausende seit Tagen demonstrieren.
The problem of police violence is a problem that we have been struggling with for a very long time.
Das Problem mit den Polizeiübergriffen haben wir seit sehr, sehr langer Zeit. Es gab Hoffnungen auf Reformen unter Obama, aber da ist kaum etwas passiert. Außerdem war die Gewalt, die gegen George Floyd angewandt wurde, so ungeheuerlich. Der Cop brachte ihn so enthemmt um, er starrte gerade raus in die Kamera, während er George killte und die Passanten ihn anflehten, aufzuhören. Diese Selbstverständlichkeit und Gewissheit, dass er über dem Gesetz stehen kann, ohne belangt zu werden, das ist so eine unglaubliche Provokation, wenn man eine Person of Color oder arm ist in diesem Land. Wenn sich auf der 7th Avenue Polizisten blicken lassen, ertönt der Chor How do you spell racist? NYPD. Wie buchstabiert man rassistisch? NYPD. Der Uhrzeiger rückt inzwischen langsam Richtung 20 Uhr vor, wenn die Ausgangssperre offiziell eintritt. Viele wollen sich nicht daran halten und nehmen Polizeiknüppel in Kauf. Konsens ist offenbar, wir nehmen das hier nicht mehr hin und gehen erst wieder nach Hause, wenn die Polizei radikalen Reformen unterzogen wird.
Das war eine Reportage aus New York von unserem Korrespondenten Max Böhnl.
Radio-Info. Kultur.
In seinem neuen Buch «Hänzi Sulgenbach» verknüpft der Berner Schriftsteller Martin Bieri zwei Dinge, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen wollen. Zum einen ist da der Text eines unvollendenden Theaterstücks des deutschen Schriftstellers Gotthold Ephraim Lessing über einen Berner namens Samuel Hänzi, der im 18. Jahrhundert europaweit für Aufsehen sorgte. Und zum anderen sind da die Eindrücke und Schilderungen, die Bieri festgehalten hat, während er dem Sulgenbach von dessen Quelle bis zur Einmündung in die Aare entlang wanderte. Wie diese beiden Dinge verknüpft sind, Gisela Feutz hat bei Martin Bieri nachgefragt.
Martin Bieri, in deinem Buch «Hänzi Sulgenbach», der Titel sagt es ja bereits, spielst du auf zwei Dinge an oder spielen zwei Dinge eine wichtige Rolle? Zum einen Samuel Hänzi, zum anderen der Sulgenbach. Lass uns beim ersten beginnen. Wer war denn Samuel Hänzi?
Samuel Hänzi ist eine, ich will nicht sagen vergessene, aber vielleicht etwas verdrängte Figur aus der Berner Geschichte. Er wurde 1701 vermutlich geboren, war ein gebildeter Bernburger, aber eben ein nicht Teil einer Familie, die in den Räten Einsitz hatte. Das heißt, er war Teil einer eher unwichtigen Berner Familie und hatte kein politisches Mitspracherecht. Und dagegen hat er sich gewehrt. Er hat schon einmal eine Interpellation geschrieben, mit unterschrieben, die ihm Ärger eingebracht hat. Er wurde dann nach Neuenburg ins Exil geschickt, kam zurück und dann hat er sich beteiligt an einem geplanten Aufstand gegen die herrschenden Verhältnisse und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Diese Verschwörung, der sogenannte Bürgerlärm, wurde verraten und einige der Teilnehmer wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, unter anderem Samuel Hänzi. Und das war 1749.
Ein Mann, der revolutionäre Forderungen gestellt hat, eben dass das Volk mehr beteiligt werden soll, und zwar 40 Jahre vor der Französischen Revolution. Wie bist du auf den revolutionären Hänzi gestoßen?
Diese Unruhen im 18. Jahrhundert sind, diese städtischen Unruhen, muss man sagen, sind jetzt nicht bernspezifisches. Es gibt in vielen Gemeinwesen dieses Bemühen eines, Demokratie kann man nicht sagen, aber die politische Macht breiter zu verteilen. Und so war es eben auch in Bern. Und Hänzi ist, wie ich gesagt habe, Teil der offiziellen Geschichtsschreibung, aber es gibt zum Beispiel keine Straße oder keinen Platz mit seinem Namen. Es gibt kein Denkmal. Und diese Geschichte wurde auch relativ lange mit einem gewissen Unbehagen weiter transportiert, weil es einfach eine sehr unrühmliche Angelegenheit ist für Bern, zumal die Geschichte damals in Europa für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Also speziell in Deutschland wurde darüber berichtet, so dass dann eben auch Lessing darauf gestoßen ist und als junger Mann dann versucht hat, ein Drama darüber zu schreiben.
Dieses Drama zitierst du in deinem Stück. Es ist ein Fragment geblieben, das Gotthold Ephraim Lessing da verfasst hat. 6 Szenen hat er geschrieben, die du verwendest in deinem Text. Jetzt haben wir die eine Hälfte deines Buches. Der andere Teil dreht sich eben um den Sulgenbach. Die Berner, Bernerinnen kennen die Aare. Wo verläuft denn der Sulgenbach?
Der Sulgenbach ist einer der städtischen Bäche. Allerdings ist er mit Ausnahme des Quartiers, das den gleichen Namen trägt, weitgehend vergessen, weil man ihn nicht mehr sieht. Auf Stadtgebiet verläuft der Sulgenbach komplett unterirdisch. Er entspringt am Längenberg, am Ende des Längenbergs, in der Nähe von Kühlewil und geht dann übers Gummersloch, wo die Deponie ist, durchs Könitztal nach Könitz. Und in Könitz, ab Könitz ist er im Boden. Und man nimmt nur noch im Gelände gewisse Unebenheiten oder so Senken nimmt man wahr. Man kann dem Verlauf des Baches folgen, ohne ihn zu sehen. Und dann kommt er auf Stadtgebiet, am Loriplatz vorbei, im Mattenhof und im Sulgenbach und stürzt dann quasi ins Marzilli ab und mündet unterhalb der Dampfzentrale in die Aare.
Du bist den Sulgenbach abgewandert und beschreibst deine Eindrücke in deinem Buch. Also du paarst das mit dem Fragment von Lessing. Zwei Dinge, die auf den ersten Blick so überhaupt nicht zusammenpassen, weswegen tun sie es denn trotzdem?
Es gibt einerseits die biografischen Überschneidungen. Mehrere Stationen haben sich am Sulgenbach abgespielt. Das wichtigste Ereignis war tatsächlich die Zusammenkunft zur Verschwörung, die hat im sogenannten Emchloch stattgefunden. Das ist die Senke im Sulgenbach, wo heute die Titanic steht, das große Verwaltungsgebäude der Bundesverwaltung. Und dort haben sich die Verschwörer getroffen. Da nahm das Verhängnis seinen Lauf, sozusagen. Das ist der eine Teil. Quasi historisch hat der Sulgenbach mit dieser Verschwörung zu tun. Der andere Teil ist, dass es mir um das Verschwinden geht. Henzi ist eine Figur, wie gesagt, die in der Berner Geschichte verschwiegen wurde. Dann haben wir diesen Bach, der verschwindet. Wir haben das Drama von Lessing, das nicht vollendet wird. Es geht in diesem zusammengefügten Text, geht es eigentlich um das Verschwinden, um das Nicht-Sichtbare, um das unterirdisch Weiterlaufende.
Nebst dem Fragment von Lessing und den Beschreibungen des Sulgenbachs oder dessen Verlauf gibt es ja noch eine dritte Ebene in deinem Buch, quasi eine Subebene, nämlich am unteren Rand jeder Seite finden sich nüchterne Fakten, zum Beispiel zur Wasserqualität, also auf Seite 11, Water Temperature in Celsius 7,5. Water O2 in Milligramm 11 und so weiter. Was hat es denn mit diesen Daten auf sich?
Im Verlauf meiner Recherchen zum Sulgenbach bin ich auf eine Datenbank gestoßen, die sich mit dem Sulgenbach beschäftigt. Es gab ein Forschungsprojekt, das quasi den biologischen Zustand des Bachs erforscht hat. Und das sind tatsächlich einfach die Daten aus dieser Datenbank. Das sind Beschreibungen von Lebewesen, die dort vorkommen, von Wassertemperaturen, von Fließgeschwindigkeiten, der Zustand der Bebauung oder Verbauung des Bachs. Und mir ging es darum, diesen beiden historischen eben, also Henzi, Lessing und quasi meiner psychogeografischen Beschreibung, noch eine empirische Ebene beizugeben, indem man den Bach für sich selber sprechen lässt.
Martin Biri haben wir gehört. Sein Buch Henzi Sulgenbach wird morgen Donnerstag beim Verlag Taberna Critica getauft. Dieser liegt übrigens ebenfalls im Emsloch, also am Laufe des Sulgenbachs. Ab 18.30 Uhr wird es kurze Intervalllesungen von Martin Biri geben, damit die vom BAG vorgegebenen Abstandsregeln eingehalten werden können. Weitere Infos gibt's wie immer bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Mittwoch, dem 10. Juni. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Gisela Feutz, Max Böhnl und Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Hier geht es jetzt gerade weiter mit unserer Kultursendung «Subkutan», die heute voll ganz im Zeichen vom Tanz steht. Wir vom Rabe Info freuen uns, wenn ihr den morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.